Ja, ich darf euch auch alle ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und euch allen nochmal ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Vor allen Dingen, dass es ein Jahr wird, in dem wir auch unserem Herrn in aller Treue nachfolgen. Und dazu möge er uns den Willen, die Kraft und auch die Freudigkeit schenken. Ja, liebe Geschwister, wer kennt sie nicht? Die Geschichte von dieser außergewöhnlichen nachweihnachtlichen Wanderung. Ja, diese Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Und über diesen Text wollen wir zunächst mal erst hören, bevor wir also da weiter einsteigen. Und wer das im Stillen mitlesen möchte, Matthäus 2, es sind diese Verse 1 bis 12. Also Matthäus 2, 1 bis 12. Da hören wir Folgendes. Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Land, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Da berief Herodes die Weisen heimlich und er lernte mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und wies sie gen Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein. Wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbiete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis dass er kam und stand oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie nicht sollten wieder zu Herodes lenken. Und sie zogen durch einen anderen Weg wieder ins Land. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, wir danken dir, Jesus Christus, dass du jetzt mitten unter uns bist und dürfen dich bitten, dass du uns auch jetzt die nötige Konzentration schenkst, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir das verstehen, was du uns durch diesen Text heute sagen möchtest, und gib, dass wir es wirklich auch in unserem Herzen bewahren und dass es vor allen Dingen auch unser Leben bestimmt und prägt. Und so danken wir dir immer wieder, dass du unser Herr bist, dass wir mit dir und deinem Wort alles haben, was wir für unser persönliches Leben benötigen, dass es darum gilt, das möglichst reichlich in Anspruch zu nehmen. Und so gib du jetzt Gnade und segne du jetzt diese Stunde. Amen. Ja, liebe Geschwister, über Matthäus 2, 1 bis 12, also über diese Geschichte, gibt es ja in der Zwischenzeit solch eine Fülle an Material, dass du in welcher Form auch immer dich wochenlang damit befassen kannst. Allein schon über die Weisen, die da losmarschiert sind, das ist ja schon ein Thema für sich. Dann über ihre Herkunft, über ihre Motive, die sie veranlassten, sich auf den Weg zu machen. Dann über die Schwierigkeiten der Reise nach Jerusalem bzw. in Jerusalem, über ihren besonderen Rückweg. Ja, und auch über diesen Stern. Und wenn man diesen Text durchliest, ja, dann du kannst, egal welchen Vers du da nimmst, In diesem Text gibt es einen eindeutig Handelnden, und das ist der lebendige Gott. Er hat also in der Tat wirklich alles im Griff. Die astronomischen Phänomene, die wir kennen und auch nicht kennen, dann diese Religionsbehörde da in Jerusalem, dann das Herz des Herodes, das er lenkt, ja, selbst die Weisen, mit denen er im Traum kommuniziert. Er bekommt also letztendlich alles so hin, wie er das will. Und wir lesen ja jetzt heute diesen Text. Wir, die wir unserem Herrn Jesus Christus gehören, wir, die wir ihm nachfolgen. Und wir fragen uns natürlich, was dieser Text uns heute zu sagen hat. Und ich denke, dass ein ganz, ganz wichtiger Punkt erstmal ist, dass wir ja mit aller Nüchternheit an diesen Text gehen oder diesen Text lesen. Dass wir unsere Gedanken da in die richtigen Bahnen lenken lassen. Dass wir eventuell unsere falschen Vorstellungen, die wir von den Weisen und mit all dem, was mit ihrer Reise da zusammenhängt, dass wir eventuell diese falschen Vorstellungen korrigieren lassen. Ich denke, das ist zunächst mal ein ganz wichtiger erster Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass wir diese Geschichte ja auch als eine Heilsgeschichte sehen, verstehen. Ein nächster Punkt ist, dass wir mit Gottes Festlegungen zurechtkommen. Wir werden das nachher noch etwas näher erklären, dass wir mit Gottes Festlegungen zurechtkommen. Und als letzter Punkt auch ganz, ganz wichtig, dass wir diese Geschichte auch als eine Glaubensgeschichte wahrnehmen. Und so wollen wir mal in diesen Text einsteigen, so wollen wir mal mit diesem Text beginnen. Also zunächst einmal, dass es wirklich wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir ganz nüchtern an diesen Text herangehen, dass wir ihn ganz nüchtern lesen, dass wir wirklich unsere Gedanken da in die richtigen Bahnen lenken, denn in der Zwischenzeit gibt es so eine Unmenge an drumherum um diese Geschichte, nicht nur um diese Geschichte, auch noch um die Weihnachtsgeschichte davor, aber um diese Geschichte gibt es solch eine Unmenge an drumherum, ja, dass der Text in Bezug auf das, was er dir zu sagen hat, fast in den Hintergrund tritt. Und wir wissen das alle, liebe Geschwister, nirgendwo in der Bibel wird gesagt, dass da Könige gekommen sind, geschweige denn Heilige. Nirgendwo wird in der Bibel erwähnt, dass die Weisen Jesus Christus in der Nacht seiner Geburt besucht haben. Es kann unter Umständen Wochen oder Monate später gewesen sein. Auch erfahren wir in der Bibel nichts über deren Anzahl. Und immer wieder tauchen da drei auf. Wir wissen nur von drei Geschenksorten. Ja, das wissen wir. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und vielleicht sind anscheinend daraus dann diese drei geworden. Aber nicht nur genug damit, sondern dass man dann auch noch versucht hat, diese drei irgendwie auszulegen. Nicht die einen haben dann in ihren Krippendarstellungen, haben die drei Generationen da ankommen lassen, einmal das jugendliche Alter, dann mittleres Alter und die ältere Generation, um damit anzudeuten, dass das Evangelium allen Menschen gilt. Gut, zunächst mal kein schlechter Gedanke. Dann die Nächsten, es ist ja schon faszinierend, die Nächsten lassen Sem, Ham, Japhet auftreten, als Vertreter der drei großen Volksgruppen zur Zeit Noahs. Und dann gibt es auch noch welche, die sogar ihren Namen kennen. Kaspar, Melchior, Balthasar. Und das Verrückte ist, dass einer von ihnen auch noch dunkelhäutig ist, damit diese Volksgruppe auch noch dazu gehört. All das und noch manches mehr, aber das sind vielleicht die interessantesten, die wichtigsten Punkte, all das packt man in diese Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland hinein. Und wenn du willst, kannst du die Überreste auch noch im Kölner Dom besichtigen. So sagt man zumindest, so habe ich es gelesen, dass man da also noch die so Teile von ihnen besichtigen kann. Und jetzt können wir verstehen, warum wir ganz nüchtern diese Geschichte lesen sollen. Und warum wir unsere Gedanken da wirklich in die richtigen Bahnen lenken sollen. Denn, liebe Geschwister, viel, viel wichtiger als dieses ganze Drumherum um diese Weisen, um diese Magier, ist doch vielmehr der biblische Hintergrund. Und wenn du Matthäus 2, 1 bis 12 liest, kannst du gar nicht da stehen bleiben. Denn diese Geschichte hat eine höchst interessante Vorgeschichte, die dich weit, weit, weit zurückführt in das Alte Testament. Und wo sich dir dort eine wunderbare prophetische Linie aufzeigt. Wir haben es ja hier in dieser Geschichte nicht zum ersten Mal mit Weisen und Magier zu tun, sondern das geht ja noch eben viel, viel weiter zurück mit diesen Weisen und Magiern da aus dem Osten, aus diesem babylonischen Gebiet, aus diesem klassischen Zweistromland. Das beginnt ja schon mit dem vierten Buch Mose. Das beginnt ja schon mit diesem skurrilen Propheten, diesem Bileam, der auch aus dieser Gegend kam, auch aus diesem Zweistromland und der auch diesen Beruf hatte, wie diese Weisen hier, von denen in unserer Geschichte die Rede ist, der eben nur viele Jahrhunderte früher gelebt hatte. Nicht? Und den der Moabiterkönig, ja, zur geistlichen, militärischen Kriegsführung gegen das Volk Israel engagiert hatte. Und wir sehen ihn förmlich, diesen Bileam, wie er da stand und wie er im Namen des Moabiterkönigs das Volk Israel auf der Wüstenwanderung verfluchen sollte, was natürlich mächtig daneben ging und für die Moabiter zur Katastrophe führte, dass nämlich stattdessen aus dem Munde des Bileams Segen über dieses Volk Israel kam. Aber worum es mir geht, das ist dieser Satz, der aus dem Munde des Bileams kam, dieser Satz, der uns immer wieder fasziniert und der schon ja, seit über 2.500 Jahren präsent ist, dieser Satz von dem Stern. Und da sagt er ja, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht von nahem. Ich sehe einen Stern aufgehen aus Jakob und ein Zepter in Israel. Und genau um diesen Stern geht es, liebe Geschwister, von dem Jesus Christus später in der Offenbarung über den Johannes sagt, ich, Jesus Christus, bin dieser helle Morgenstern. Und dann wissen wir, Jahrhunderte später hält sich ein anderer in dieser Gegend ungewollt auf, nämlich der Prophet Daniel, der, nachdem der Tempel zerstört worden war, mit anderen des Volkes wegtransportiert wurde. Er kam dort in die Gefangenschaft und erhielt am Hofe des Königs eine Spezialausbildung. Und dabei stellte man fest, dass er über besondere Fähigkeiten verfügte. Er konnte also Träume deuten und auslegen. Und dann heißt es am Ende von Kapitel 2, dass er, ja, wie wir so heute sagen würden, dass er Ministerpräsident wurde über das gesamte Reich. Und, das ist ja höchst interessant, dass er auch die Oberaufsicht bekam über alle Weisen, über alle Magier. Genau über diese Leute, von denen hier in unserem Text also die Rede ist. Dieser Daniel war also genau in diesem Konglomerat der Diplomatie, der politischen und religiösen Berater, der Wahrsagerei, also in all dem, was sich damals so um einen Großkönig herumscharte, ist übrigens heute auch nicht viel anders. Und wir wollen natürlich jetzt nicht anfangen zu spekulieren, aber liebe Geschwister, das können wir uns doch gut vorstellen, dass der Daniels damals den Weisen ja gelehrt hat, dass er sie gelehrt hat, dass dieser Stern, von dem bereits der Bileam redete, kommen wird und dass sie auf diesen Stern warten sollen. Das kann man sich doch wirklich also gut vorstellen. Und gerade, das wissen wir ja auch, gerade Daniel war es, der mit Beginn des siebten Kapitels, die Augen geöffnet wurden, der das ganze Panorama der Welt- und Heilsgeschichte vor sich sah, der den Menschensohn sah. Er wusste in der Tat von diesem Stern. Also eine wunderbare prophetische Linie, die sich da auftut, angefangen von diesem skurrilen Propheten Bileam über Daniel bis hin nach Matthäus 2. Und jetzt? Jetzt kommt diese Truppe da an. Jetzt kommt diese Truppe da an, die ja jetzt auf diese Kenntnisse zurückgreifen konnte. Jetzt kommt sie tatsächlich in Jerusalem an. Und dazu benutzt der Ewige ja auch diesen Stern. Ja, dieser Stern, liebe Geschwister, der hat es in der Tat in sich. Wie viel Bücher wurden über diesen Stern geschrieben? Wie viele Sternenvorstellungen gibt es da? Angefangen vom Kometen über was weiß ich, Supernova bis zu irgendwelchen Sternenkonjunktionen, was weiß ich noch alles für Sachen. Also eine unzählige Sternvorstellung gibt es da. Und es ist ja schon faszinierend, nicht? Da werden also die Theologen, die werden also wirklich zu wahren Astronomie-Experten. Da bekommst du zu ihren Auslegungen, bekommst du exakte Sternenkarten mit astronomischen Berechnungen gleich mitgeliefert. Und liebe Geschwister, schauen wir doch viel lieber mal in die Texte hinein, die das in der Tat also beschreiben. Nicht nur, dass der Stern war, der Personen befähigte, da aufzubrechen, loszumarschieren, sondern dieser Stern war da, dann verschwand er, dann blieb er stehen, dann tauchte er plötzlich wieder auf. Das kannst du irgendwie astronomisch gar nicht erklären. Da kannst du die verschiedensten existierenden Theorien noch so miteinander kombinieren. Du kommst nicht zu diesem Stern. Das war schlichtweg ein Wunder, was damals geschehen ist, dass dieser Stern genau über Bethlehem stehen blieb, genau über diese Stelle da, wo Jesus Christus, das Kind also geboren würde, und dass er genau die Weisen dahin führte. Ich denke, diesem Stern wird immer ein Geheimnis umgeben. Das ist das Erste, liebe Geschwister, was wir wirklich aus dieser Geschichte lernen sollen. Dass wir wirklich ganz nüchtern diese Geschichte lesen und dass wir da wirklich, falls wir da falsche Vorstellungen haben oder hatten, dass wir sie wirklich uns da auch korrigieren lassen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir diese Geschichte als eine Heilsgeschichte verstehen. Man kann sich natürlich fragen, warum kommen ausgerechnet die Leute da an? Warum verwendet der lebendige Gott so viel Mühe, dass extra eine Delegation aus dem Osten sich da auf den Weg macht nach Jerusalem und schließlich da in Bethlehem ankommt? Oder anders gefragt, warum schreibt ausgerechnet Matthäus diesen Text? In Matthäus 1, Vers 21 sagt er doch, dass Jesus Christus für sein Volk gekommen ist. Dass Jesus Christus gekommen ist, um sein Volk von den Sünden zu erretten. Warum schreibt er also einen Text, in dem besonders betont wird, dass da Heiden, also Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sich da auf den Weg machen, um dem wahren König zu huldigen, um ihn anzubeten? Müsste das nicht vielleicht eher so im Lukas-Evangelium stehen? Das Lukas-Evangelium, das ja sich hauptsächlich so mit der heidenchristlichen Geschichte befasst. Aber ich denke, dass der Matthäus das ganz bewusst so gemacht hat, dass er nach der Menschwerdung Jesu Christi als erstes diesen Text hier hat aufschreiben lassen durch den Heiligen Geist. Ganz bewusst, um damit einen heilsgeschichtlichen Akzent zu setzen, dass nämlich das Evangelium, das natürlich zuerst zu den Juden gesprochen ist, mehrheitlich von den Heiden angenommen wird. Dass die jüdische Bevölkerung, die alles besaß, die alles hatte, die Schriften, die Bündnisse, die Väter, die aber, wie Johannes sagt, den Messias, der in sein Eigentum gekommen ist, mehrheitlich abgelehnt hat, diese jüdische Bevölkerung ist, so merkwürdig das klingt, liebe Geschwister, ist für die Heiden der Wegweiser zum Messias hin, ohne dass sie, die jüdische Bevölkerung, den Weg selber geht. Und dieses Geheimnis kannst du auch nur dann verstehen, wenn du wiederum einen Blick in das Alte Testament hineinwirfst. Denn diese Weisen aus dem Morgenland oder ganz allgemein gesagt, diese Heiden haben nämlich eine Jahrhunderte zurückliegende Verheißung aus Jesaja 60. Und es ist ganz interessant, einmal Jesaja 60 im Zusammenhang mit Matthäus 2 heute Nachmittag zu lesen. Denn Jesaja 60 ist eine der ganz großen heilsgeschichtlichen Linien der Bibel. Dort kündigt nämlich Jesaja im Namen Gottes etwas ganz Großartiges an. Wenn der Messias kommt, dann wird das, was er bringt, nicht nur für sein Volk das Heil sein, sondern dieses Heil wird auch die Heiden erreichen. Das heißt also, die Heiden sind in der Tat mit drin. Wisst ihr, deswegen ist Matthäus 2, 1 bis 12 so eine wunderbare Geschichte. Ja, weil es nämlich ein Text für uns ist. Weil nämlich hier zum ersten Mal unsere Kategorie auftaucht. Und heute Morgen sitzt ein ganzer Trupp Heidenchristen hier versammelt. Natürlich, das wollen und das müssen wir so sehen, das Heil kommt natürlich zuallererst von den Juden, selbstverständlich. Das haben wir vorhin gesagt, Jesus Christus ist zuallererst für sein Volk gekommen. Aber es ist genau das, was der Apostel Paulus sagt, wenn er an die Gemeinde in Ephesus Folgendes schreibt. Erinnert ihr euch nicht? Denkt noch einmal daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden, dass ihr Unbeschnittene, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus, dass ihr also ausgeschlossen vom Bürgerrecht, dass ihr Fremde, dass ihr außerhalb des Bundes der Verheißung, dass ihr ohne Gott in der Welt wart, dass ihr keine Hoffnung hattet. Jetzt aber seid ihr in Jesus Christus ganz nahe gekommen. So, und jetzt kommt das Evangelium durch Jesus Christus. Und zunächst ist es ja mal so, dass es nur eine Handvoll von Menschen aufnimmt, und das waren Juden. So, und dann stirbt Jesus Christus für sein Volk, dann stirbt er für uns. Und dann zieht das Evangelium seine Kreise, so wie es in der Apostelgeschichte berichtet wird, von Jerusalem ausgehend über Judäa nach Samaria bis an das Ende der Welt. Und liebe Geschwister, es dauert nur wenige Jahrzehnte, bis die Gruppe der Judenchristen die Minderheit ist gegenüber der überwältigenden Schar derer, die aus den Heiden kommen. Wobei also hier die Weisen aus dem Morgenland mit die ersten Zeugen dieses bahnbrechenden Vorganges waren. Und deswegen lesen wir in Matthäus 8, wo da der heidnische Hauptmann von Kapernaum auftaucht und Jesus sagt, solch einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und dann sagt der Herr weiter, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden mit Abraham und mit Jakob am Tisch in meinem Reich sitzen. Genau das ist es. Deswegen ist das wirklich, Matthäus 2, so ein wunderbarer Text, auch deswegen, weil wir in diesem Text so wunderbar, ja, die Spur der Gnade, die Spur der Liebe unseres Gottes sehen. Wie er da den Weisen nachgegangen ist und wie er auch über die ganze Menschheitsgeschichte hinweg, ja, den einzelnen Menschen danach geht. Wie er wirklich, ja, auf der Ebene der Weisen da angeknüpft hat, der lebendige Gott. Und wie die Weisen es verstanden haben, was da passiert ist und dass sie dann wirklich losmarschiert sind und dass sie dann in Jerusalem angekommen sind. Und dann hat dort der lebendige Gott die Schriftgelehrten und die hohen Priester aus seinem Volk benutzt, damit diese Weisen letztendlich auch in Bethlehem ankommen. Und das Ergebnis dieses ganzen Prozesses, da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut, gingen in das Haus, fanden das Kindlein mit Maria und seiner Mutter, fielen nieder beteten es an und taten ihre Schätze auf, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also unsere Gedanken in die richtigen Bahnen lenken lassen, diese Geschichte als eine wunderbare Heilsgeschichte verstehen. Ja, und jetzt kommt etwas sehr, sehr Ernstes, dass wir Menschen ja mit Gottes Festlegungen klarkommen. Was ist damit gemeint? Diese nachweihnachtliche Karawane, die löst ja ganz ungewollt so eine kleine mittlere Staatskrise aus, die an der schlichten Frage hing, wo ist der König? Nicht irgendein König, nicht irgendein Herodesabkömmling, nicht irgendein politischer Vertreter von Roms Gnaden, wie es ja dieser Herodes war, sondern wo ist der König? Der König, auf den Israel schon seit Jahrhunderten wartete. Der König, ja, wenn man will, im Grunde genommen schon im ersten Buch Mose angekündigt, aber sagen wir es mal so, der König, der seit Davidzeiten da angekündigt war, auf den wirklich das Volk Israel eben seit Jahrhunderten wirklich wartete. Und über diese Frage, wo ist der König, erschrickt Herodes. Also so viel Geistliches, auch wenn das sehr, sehr mager ist, sehr wenig ist, steckt in ihm noch drin. Ansonsten ist er ja mächtig aus dem Ruder gelaufen. Das liegt natürlich zum großen Teil an dieser davidischen Verheißungslinie, die absolut nicht zu unterdrücken ist. Da kann der König Herodes noch so brutal reagieren. So, und jetzt ruft dieser König Herodes, ruft da die Religionsbehörde zusammen. Und dann wird die Frage beantwortet. In Bethlehem. In Bethlehem. Und jetzt komme ich auf diesen eigentlichen Punkt zurück, was Gottes Festlegungen betrifft. Denn das, was Gott sagt, das geschieht auch. Gott hat einen Plan. Er sagt, was er plant. Und was er plant und sagt, das tut er. Mein Sohn wird in Bethlehem geboren. In diesem No-Name-Dorf da irgendwo im jüdischen Bergland. Genau da, wo eben diese Davidslinie da wo dieser Isai war, da, wo sich eben dieser ganze Vorgang wirklich abgespielt hat, dort kommt mein Sohn Jesus Christus zur Welt. Gott hat sich also gebunden. Und wenn sich Gott gebunden hat, dann hat er sich festgelegt. Und diesem lebendigen Gott macht es eine unglaubliche Freude, sich festzulegen. Und jetzt kommt das Ernste an der ganzen Sache. Für viele Menschen sind solche Festlegungen Gottes erschreckend. Und die das nicht wollen und doch so erleben, dass sich Gott festlegt, empfinden das wirklich als eine Fesselung. Psalm 2, Vers 3. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Es gibt Festlegungen Gottes, was sein Volk anbetrifft, was die Völkerwelt ungemein ärgert. Und wir erleben das heute immer stärker. Es gibt Festlegungen Gottes, was Moral und Ethik anbetrifft. Und wir sagen, lasst uns das alles abschütteln. Lasst uns das abschütteln, was Gott da über Lebensgemeinschaften sagt, was er über Geschlechterrollen sagt. Lasst uns mit Freuden gesetzlich was anderes festlegen. Ehe für alle, das wär's doch mal. Es gibt Festlegungen Gottes, was Religionen, was Jesus Christus, was die Rettung in diesem einen Namen betrifft. Und wieder kommen wir Menschen und sagen, lasst uns das alles abschütteln. Weg mit diesem Absolutheitsanspruch Jesu Christi. Weg mit diesen vier Soli. Wir bestimmen den Weg. Wir sagen, wo es lang geht. Wir sagen, wie man zu Gott kommt. Alle Religionen haben irgendwie ihre Berechtigung. Und so gibt es sicherlich noch manch andere Festlegungen Gottes, aber diese wenigen Beispiele sollen einmal genügen. Aber das alles kann die Menschen furchtbar ärgern. Furchtbar ärgern. Aber für uns, liebe Geschwister, die wir an Jesus Christus glauben, die wir ihm nachfolgen, sind diese Festlegung Gottes wirklich etwas Wunderbares. Und wenn der lebendige Gott sagt, mein Sohn kommt in Bethlehem zur Welt, dann geschieht das in der Tat so, selbst dann, wenn die entsprechenden Zielpersonen noch in Nazareth herumhängen. Da muss eben der Kaiser in Rom mitspielen, dass eben durch diese verrückte Steuergeschichte, durch diese verrückte Steuerschätzung eben der Sohn Jesus Christus in Bethlehem auf die Welt kommt. Das ist unser Gott. Und wenn dieser lebendige Gott zu dir Ja gesagt, wenn er dich angenommen, wenn er dich wirklich in die Gemeinschaft aufgenommen hat, wenn er sich mit dir verbunden hat, dann ändert das niemand mehr. Dann ändert das niemand mehr. Ich bin der guten Zuversicht, dass der, der in dir angefangen hat, das Werk, dass ich auch dieses gute Werk vollenden werde bis auf den Tag Jesu Christi. Warum? Weil du so treu und tapfer bist? Weil du so gute Fortschritte machst in deiner Heiligung? Weil es immer heller um dich herum wird? Nein, liebe Geschwister, weil Gott sich festgelegt hat, weil er gesagt hat, ich werde das gute Werk, das ich in dir begonnen habe, werde ich zu Ende bringen. Selbst wenn du in deinem Leben hin und wieder Wege gehst, die ich dir nicht geheißen habe zu gehen. Das hindert mich nicht daran, dass ich das gute Werk in dir zu Ende bringe, bis auf den Tag Jesu Christi. Und liebe Geschwister, was kommt da wirklich für eine Stärke, für eine Festigkeit, für eine Stabilität in das Leben von uns wackeligen Jesus-Nachfolgern hinein? Weil wir nämlich auf diesen zuverlässigen, auf diesen felsenfesten Zusagen Gottes ruhen. Das ist es. Und ein letzter Punkt. Warum können wir diese Geschichte auch als eine Glaubensgeschichte wahrnehmen? Das ist der letzte Punkt. Warum können wir diese Geschichte auch als eine Glaubensgeschichte wahrnehmen? Seht mal, in diesem Text stehen sich ja zwei Gruppen von Personen gegenüber. So. Jetzt kannst du dir natürlich überlegen, wo machst du mit? Machst du mit bei der Jerusalem-Gruppe oder machst du mit bei der Bethlehem-Gruppe? Lesen wir mal ganz gezielt diesen Vers 4, wo es da heißt, und ließ versammeln, also Herodes, und Herodes ließ versammeln alle Hohenpriester und Schriftgelehrten unter dem Volk und forschte von ihnen, wo Jesus Christus sollte geboren werden. Und wir sagen, es ist doch ein wunderbarer Vers. Ist doch ein wunderbarer Vers. Da forschen Hohenpriester, da forschen Schriftgelehrten, forschen da im Auftrage des Herodes in der Bibel. Da wird also in der Tat in der Bibel im Alten Testament gelesen. Und wir sagen, ja, was Besseres kann doch gar nicht passieren. Die beste Wegbeschreibung zu Jesus Christus ist doch heute die Bibel zu lesen, auf sein Wort zu hören. Doch spätestens da merken wir, dass Bibellesen und Bibellesen zweierlei ist. Hier diese Jerusalem-Gruppe, die Bibel liest, die sie eigentlich gut kennt, dieser Jerusalem-Gruppe bringt es absolut nichts. Absolut nichts. Diese Jerusalem-Gruppe bleibt in Jerusalem hängen. Oder wie wir heute sagen würden, sie bleibt auf dem breiten Weg, den der größte Teil der Menschheit heute geht. Und dann ist da diese andere Gruppe, die da irgendwie vom Bibellesen hört, die es versteht und der es nun alles bringt, der es alles bringt. Nicht diese Bethlehem-Gruppe, diese Weisen aus dem Morgenland, die machen sich in der Tat von der Offenbarung her gestärkt durch ein Wort Gottes, gelenkt dadurch dieses wunderbare Phänomen des Sterns, machen die sich auf den Weg und kommen tatsächlich in Bethlehem an. Gehen hinein sehen, sehen die Erfüllung der prophetischen Worte, fallen nieder, knien und beten es an und breiten da ihre Geschenke aus, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und jetzt merken wir, liebe Geschwister, jetzt merken wir, dass diese Geschichte wirklich zu einer intensiven Glaubensgeschichte wird. Denn an dieser Bethlehem-Gruppe, an diesen Weisen aus dem Morgenland kannst du wirklich die ganzen Kennzeichen neutestamentlichen Glaubens erkennen. Da hängst du an einem Weg, den es für dich vorher überhaupt nicht gab. Der Weg des Glaubens ist für dich komplett neu. Der Weg des Glaubens ist ein komplett anderer Weg. Der Weg des Glaubens ist die enge Pforte, der Weg des Glaubens ist dieser schmale Weg, der Weg des Glaubens ist der Weg, der dich aus Jerusalem herausführt, aus dem Normalen, weg von der Majorität. Und da musst du hin, zu Jesus Christus. Da musst du in der Tat hin. Und du musst erstmals zu Jesus Christus. Du musst erstmals zu Jesus Christus. Du musst erstmals heraus aus dieser, ja, aus dieser allgemeinen Weltreligiosität. Dass du wirklich sagst, ja, Herr Jesus Christus. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte zu dieser Bethlehem-Gruppe gehören. Ich möchte mit dieser Bethlehem-Gruppe zu Jesus Christus marschieren. Ich möchte nicht zu denen gehören, von denen Jakobus sagt, dass sie in den Spiegel schauen und sie zwar erkennen, was alles renovierungsbedürftig an ihnen ist, sie aber wieder fortgehen, ohne dass sich irgendetwas ändert. Dazu möchte ich nicht gehören, Herr Jesus Christus. Ich möchte zu dieser Bethlehem gehören. Und wenn wirklich jemand heute Morgen unter uns ist, der noch nicht erstmals bei Jesus Christus angekommen ist, ja, dann darf ich ihn auffordern, tu es, mach es, heute, morgen, übermorgen oder in der nächsten Woche, aber mach es, mach es. Und wenn du erstmal zu Jesus Christus kommst, fragst du vielleicht, was kann ich ihm geben, wenn ich da erstmals ankomme? Gold, Weihrauch, unglaublich teuer. Myrrhe, wir wissen ja, ein Symbol sozusagen oder ein Kennzeichen für das Leiden und Sterben Jesu Christi. Myrrhe, unbezahlbar. Unbezahlbar. Was wird dir Jesus Christus antworten? Gib mir mein Sohn, gib mir meine Tochter, dein Herz. Das ist es. Dann ist es richtig. Dann ist es in der Tat gut. Das ist das größte Geschenk, was du Jesus Christus machen kannst, dich selber zu geben. Und wenn er dich hat, dann ist er am Ziel. Denn er will dich. Er will dich. Er will deine ganze Persönlichkeit mit seiner Person verbunden haben. Das will er. Aber noch eines gibt zu bedenken. Wenn du erstmals bei Jesus Christus angekommen bist, dann will er, Jesus Christus natürlich auch, dass du letztlich beim Vater ankommst, beim lebendigen Gott ankommst. Und deswegen finde ich diese Geschichte einfach so wunderbar. Deswegen finde ich sie einfach so wunderbar. Denn zu dieser Geschichte gehört dann auch immer wieder der Blick dazu, dass du innerirdisch, dass du innerweltlich nicht stehen bleibst, sondern dass du letztlich wirklich mit Jesus Christus vor dem Thron Gottes ankommst. Und dann wird der Herr Jesus Christus zu seinem Vater sagen, ja, 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 er hat manchen Bock gebaut, er hat vieles schiefgelaufen in seinem Leben, er hat viele deiner Gebote verletzt, aber er hat sich immer, immer wieder treu an mich gehangen. Er war wirklich ein Anhängsel, er hat nicht losgelassen, er hat immer wieder um Vergebung gebeten. Und es war ihm wirklich ein Herzenswunsch, mir in aller Treue nachzufolgen, bei allen Fehlern und Schwächen, die er während seines irdischen Lebens gezeigt hat. Vater, du kannst ihn durchwinken. Das ist es, liebe Geschwister. Und ich möchte mich schließen mit einem Auszug aus einem Gedicht von Arno Pötzsch. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere. Und zwar, dieses Gedicht ist überschrieben, du aber Mensch, bist du bereit? Und man könnte jetzt ergänzend hinzufügen, mit der Bethlehem-Gruppe zu Jesus zu gehen? Und da heißt es wie folgt: Und fernher, weit aus Morgenland, da zogen weise edle Herren gen West, bis ihre Sehnsucht fand das Kind im Stall dort unterm Stern. Nur einer war, der zog nicht mit. Der blieb auf weitem Weg allein, glaubt nicht dem Wort, sah nicht das Licht, sprach: Gott, ein Kind, das kann nicht sein. So war es seit je, bleibt's wohl alle Zeit. Gott ruft und lässt sein Heil geschehen. Du aber, Mensch, bist du bereit, den Weg nach Bethlehem zu gehen, Bethlehem-Gruppe? Steh auf, komm, komm, heb dein Gesicht, folg Stern und Engel durch die Nacht nach Bethlehem. O, sieh das Licht, das Heil der Welt ist hier vollbracht. Amen.